Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen, Regina Heimich zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast. Also, um dich in einem Satz zu beschreiben, kann man eigentlich nur sagen, diese Frau ist eine Granate.
Oh, ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei dir bin und habe schon die letzten Folgen deines Podcasts verfolgt. Da war ja auch Axel da und Jürgen Vogel und ja, freue ich mich.
Ja, also ich habe mir das gerade nochmal vorgestellt, wie du da stehst in dem Ring und dann wird dein Name gerufen, ne, ausgerufen und dann hörst du das und dann wird dir der Gürtel umgelegt. Kannst du das nochmal so Revue passieren lassen, uns sozusagen teilhaben lassen an diesem Gefühl?
Ja, also die Weltmeisterschaft, meine zweite Chance, die erste, die ging ja in die Hose in Las Vegas. Da hatte ich eine Verletzung und wurde aus dem Kampf genommen. Das war dann ungefähr 2 Monate später, dass ich dann den zweiten Anlauf genommen habe und jeder hat gesagt, ihr seid doch verrückt, ihr braucht doch jetzt noch länger eine Pause und das muss man erst mal verdauen. Und bei mir war wirklich so, ich möchte unbedingt und ja, ich wollte es auch der Presse zeigen und deswegen weiß ich noch ganz genau, es war eine ganz große Last auf mir. Weil die ganzen Presseleute, die also auch in Las Vegas waren, wo ich verloren habe, 2 Tage nach mir hat Axel Schulz gegen George Foreman geboxt. Habe ich mir damals auch noch angeguckt. Deswegen waren auch alle deutschen Journalisten da und die haben mich wirklich, die haben mich totgeschrieben damals. Und deswegen war der Druck so groß dann, ich musste diesen Kampf gewinnen, diese Weltmeisterschaft, den zweiten Anlauf. Und unheimlicher Druck, aber ich bin eine Kämpferin. Ich habe dann gemerkt, der Druck, der hat mich noch stärker werden lassen. Also ich bin jemand, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann erst recht, dann wachse ich über mich hinaus. Es gibt ja Kämpfer, die werden dann noch kleiner und die versagen daran. Ne? Und das war bei mir nicht der Fall, Gott sei Dank. Es hat mich beflügelt und ich habe den Kampf meines Lebens gemacht, zumindest auch emotional betrachtet. Und das weiß ich noch. Also wirklich, wo dann die Urteilsverkündung war, das war, da sind so 1000 Kilo Last von mir gefallen. Und es war echt eine Genugtuung für mich, weil ich wusste, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Also es war zwar erst der Anfang der Akzeptanz, es hat noch lange gedauert. Aber ich sage immer, wenn man Leistung bringt, dann ist es schwierig, ja, schlecht geschrieben zu werden.
Lass uns mal beim Thema Akzeptanz bleiben. Wir hatten das schon. Du bist ja eine Pionierin des Boxsportes, vor allem des deutschen Boxsports. Und es ist ja auch bis heute so, dass Frauenkampfsport gefühlt immer so ein bisschen belächelt wird. Oder Frauenfußball. Oder
es geht inzwischen. Also ich musste ja damals wirklich ganz komische Fragen beantworten. So Sachen wie, als Frau im Boxen fühlst du dich da überhaupt sexy und weiblich? Also so, wirklich solche Fragen wurden mir gestellt und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich finde, da hat sich heute schon viel getan. Also man weiß heute, Frauenkampfsport, das ist ja inzwischen sogar auch schick. Selbst Victoria's Secret Models, die boxen und ist auch in Hollywood angekommen. Also das ist schon in und ist sehr cool. Aber die Akzeptanz hört dann auf, wenn es ums Geldverdienen geht. Ne? Dann klafft es doch noch weit auseinander. Und da hat sich auch nicht ganz so viel geändert. International ja, da gibt es Frauen, die richtig gut Geld verdienen. Aber da ist halt auch eine gute Vermarktung gefragt. Das nützt heute nichts mehr, wenn du nur eine gute Sportlerin bist.
Ja, natürlich, die Werte, die du sozusagen mitbringst, ne, die müssen auch rüberkommen. Also, dass man ein Held ist, weil man nicht nur gut kämpfen kann, sondern weil man sich irgendwie auch ehrenamtlich einbringt oder gesellschaftlich oder irgendwas Gutes zu sagen hat oder eine Stimme hat.
Du musst eine Type sein, auf gut Deutsch. Also du musst ein bisschen Charisma, Charakter haben, vielleicht auch nicht immer zu allem Ja sagen. Die Leute müssen sich mit dir identifizieren können und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Absolut, Identifikation ist Stichwort. Witziger Fun-Fact, ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, wenn man dir das nochmal sagt, aber du bist ja eigentlich gelernte Rechtsanwalt-Fachangestellte. Mhm. Erzähl mal zu diesem, ist ja vermeintlich fast so ein bisschen Doppelleben, oder?
Ja, war ein Doppelleben, weil ich habe sogar noch die Sachen zum Lernen, ich stand da kurz vor meiner Anwaltsprüfung, habe ich noch mit nach Las Vegas genommen. Und das war auch so ein bisschen die Bedingung von meinen Eltern, dass ich einfach eine abgeschlossene Lehre habe. Niemand wusste damals, ja, wie weit kann man es bringen als Profiboxerin in Deutschland? Kann man davon leben? Ich wusste es ja nicht. Und wenn das gescheitert wäre, dann wäre ich vielleicht weiter auf die Schule gegangen noch oder sonst was. Aber für mich war klar, ich möchte das einfach probieren. Und ich habe das wirklich nur als Sicherheit gemacht. Also das, ja, ich kenne auch meine Rechte.
Das aber, ist immer gut, seine Rechte zu kennen.
Ja. Aber das war für mich nie eine Option, dass ich Rechtsanwaltsgehilfin werde oder bleibe.
Und würdest du den Weg, den du gegangen bist, nochmal genauso gehen oder würdest du irgendwas an irgendeiner Stelle vielleicht anders machen?
Nein, ich würde alles nochmal genauso machen und auch mit all den Fehlern und mit dieser großen Niederlage in Las Vegas, wo ich gesagt habe, das möchte ich nie wieder erleben. Das war ein Schlüsselerlebnis und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man muss mal auf der anderen Seite stehen, man muss mal wissen, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn man scheitert oder verliert. Aber man darf das im Profiboxen oder im Kampfsport allgemein darf das eben nicht zu oft sein. Ne? Weil ich sag mal, in Deutschland ist es ja wirklich so, 3, 4 Niederlagen bist du irgendwie weg vom Fenster oder verdienst eben ganz, ganz kleines Geld. Und das finde ich an für sich schade. Deswegen kommt es auch häufig zu solchen Mismatches, dass Promoter immer die sichere Variante wählen an Gegnern. Aber ich sage, die Leute, die sind nicht blöde. Also man sieht ja, ob der Kampf ausgeglichen ist, ob der Gegner, die Gegnerin eine Chance hat oder ob da immer Leute im Ring stehen, die ständig unterlegen sind. So sollte es natürlich nicht sein.
Gibt es denn in deiner Laufbahn eine Gegnerin, gegen die du nicht geboxt hast, aber vielleicht gern mal geboxt hättest?
Naja, ich hätte gerne den Rückkampf gehabt von Las Vegas gegen Yvonne Trevino. Wir haben auch mehrere Angebote gemacht, aber sie ist auch nicht nach Deutschland gekommen dann. Also es war, das ist so ein unerfülltes Ding, die Rechnung, die ist leider bis heute offen. Das hätte ich gerne beglichen, aber ich kann damit leben. Also es ist okay, weil ich dann in der Weltmeisterschaft die Kim Messer besiegt habe und die hat wiederum auch schon die Yvonne Trevino geschlagen. Wobei, man macht keine Überkreuzvergleiche. Jeder Kampf ist wirklich so für sich. Ja, muss man akzeptieren. Ich habe halt diese Chance nicht bekommen, aber es war lehrreich und es war gut so.
Hast du manchmal einen schwachen Moment, wo der Kampf sozusagen in dir hochkommt und du dir denkst, Mann, ey, scheiße. Also so richtig, dass sich das so mitnimmt, dass du denkst, ey, wenn ich jetzt weiter daran denke, dann zieht es mir die Kraft?
Nee, an für sich nicht. Also wenn ich einen schlechten Kampf gemacht habe und ich habe auch ein paar Kämpfe gehabt, wo ich sage, die sind einfach nicht gut gelaufen, dann habe ich meistens Rückkämpfe gemacht, weil das wusste ich, dass ich damit nicht leben kann. Ne? Das war auch bei diesem umstrittenen Unentschieden gegen Elena Reed damals. Ich wusste, es war nicht mein bester Kampf, es war nicht mein bester Tag und es hätte auch umgekehrt sein können. Hätte auch Reed gewinnen können an dem Abend. Aber ich habe einen starken Promoter in meinem Umfeld und deswegen habe ich dann wahrscheinlich ein schmeichelhaftes Unentschieden bekommen und damit konnte ich nicht leben. Und habe gesagt, okay, wir machen sofort den Rückkampf, sie hat das verdient und wir müssen das einfach nochmal machen und das ist einfach eine Ehrensache. Und prinzipiell glaube ich auch, dass die Sportler sehr ehrenhaft sind und die wollen gar nicht irgendwie passende Gegner, sondern man will im Prinzip die Besten kämpfen und man will auch gerechte Urteile. Man tut also dem Sportler überhaupt nichts Gutes damit, wenn man mal ein Auge zudrückt, weil das ist für uns selbst das Schlimmste eigentlich.
Absolut. Ich habe auch in Las Vegas 2-mal gekämpft und da hat mal ein richtig cooler Judge zu mir gesagt, hey, you got the potential, but never leave it to the judge's hands. Mhm. Ja. Und dieser Spruch hat mich so geprägt. Ich habe es nie wieder vergessen. Vor jedem Kampf sage ich mir das. Nicht die Punkte, nicht die Punkte, nicht die Punkte.
Ja, ist einfach so. Ne? Überall, wo Geld verdient wird, am Anfang war es ja bei mir noch gar nichts. Das kam ja erst viele, viele Jahre später. Aber gerade auch bei den Männern, wo viel Geld verdient wird, da ist halt auch immer großes Geschäft, großes Business. Aber da bleibe ich auch wirklich dabei. Also der Sport sollte immer im Vordergrund stehen. Und jeder Kämpfer von uns, der macht es, weil er Ideale hat, weil er seinen Sport liebt.
Ja, das kann ich nur unterschreiben, absolut. Ich möchte auch nicht irgendjemanden ausgewählten. Ich möchte den Besten kämpfen, wenn ich die Beste sein will. Ne?
So ist es, genau. Und war bei mir auch immer so, ich habe gesagt, hey, eine Gewichtsklasse unter mir, eine über mir, die ersten fünf in der Weltrangliste. Damals gab es ja Gott sei Dank auch nur einen Verband. Ja, die großen Boxverbände, die Männerverbände, WBA, WBC, WBO und so, die wollten ja gar kein Frauenboxen am Anfang. Deswegen war die WIBF, die WIBF, der große Boxverband. Da hat auch Lucia Riker, Christy Martin, alle haben WIBF auch geboxt. Und das war ein anerkannter Verband, heute ja nicht mehr, ist ja unter ferner Liefen. Heute sind die großen vier Boxverbände auch bei den Frauen die besten, kann man an für sich sagen.
Ja, es ist leider auch ein bisschen schade, dass es da wirklich so viele Verbände gibt, dass man es kaum noch auseinanderhalten kann.
Zu viele.
Genau.
Also es sind zwar schon viel Frauen, die in den Ring steigen, aber wir brauchen keine 8 oder 9 Verbände, das macht es unglaubwürdig, weil ich sag mal, wenn halt jede Hobbyboxerin irgendwann auch mal einen Weltmeisterschaftsgürtel haben kann, dann ist das nicht mehr so wertvoll. Und das ist, glaube ich, die Wertigkeit eines Weltmeisterschaftsgürtels ist heute nicht mehr die gleiche wie noch vor ein paar Jahren.
Okay. Ja, was vielleicht auch einige nicht mehr so auf dem Schirm haben, aber was definitiv eine ganz krasse Sache war, Regina Halmich gegen Stefan Raab.
Ah, es war klar, dass du das ansprichst. Ja, das ist...
Ich muss mir sagen, ich habe es ja gestern nochmal gesehen. Und ich muss sagen, dieser Riesentyp und dann mit dir in dem Ring, hast du da nicht mal kurz gedacht, ey, scheiße, was ist, wenn er jetzt ein Lucky Punch landet bei mir?
Nee, ich habe das an für sich auch gar nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt nicht drauf trainiert wie auf einen WM-Kampf, sondern
Sparring.
Ja, es war wirklich, es war nicht diese verbissene Ernsthaftigkeit wie bei einem richtigen Kampf. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe mir schon gedacht, dass er sehr motiviert ist und dass er sportlicher ist, als wie er aussieht, weil er ist eine Kampfsau, ja. Der macht schon ernst und der kann auch ganz schlecht verlieren. Und deswegen habe ich gedacht, okay, muss schon ein bisschen aufpassen, auch im Ring, weil er ist 1,86 groß und ne, bringt fast 90 Kilo auf die Waage. Klar, aber ich wusste, er kann diese Kondition, die kann er gar nicht haben. Ne?
Ihr habt 6 Runden geboxt, ne?
6 Runden, 2 Minuten mit 1,5 Minuten Pause. Und das war halt einfach ein Spektakel. Er hat gezeigt in der Köln Arena mit über 20.000 Zuschauern, wie man richtig Show macht. Und für mich war das einfach insofern ganz gut. Ich war ja einem Boxpublikum bekannt und durch diesen Raab-Kampf haben sich eben dann auch mal Leute meine richtigen Kämpfe angeschaut, die sonst gar nichts mit Boxen am Hut haben. Insofern war das dann schon eine Win-Win-Situation, auf jeden Fall. Und ich denk gerne dran zurück. Es ist war so ein Ausflug ins Showgeschäft, sage ich. Ja, also es war wirklich, ich verbinde das jetzt nicht mit meinen richtigen Kämpfen und auch nicht mit meiner sportlichen Leistung. Also das muss man schon nochmal ganz klar trennen. Aber es hat Gutes gebracht.
Aber ihr habt euch auch nicht nur einmal duelliert, sondern ihr habt ja zweimal gegeneinander gekämpft.
Ja, das ist richtig. Beim ersten Mal war das wirklich so, da habe ich mich drauf eingelassen, habe gedacht, ach komm, ich habe ja nichts zu verlieren. War ja dann damals auch so, da war das Frauenboxen so, ja, es ist okay und es gibt die Halmich und ja, die kann boxen, aber naja. Und es ist so vor sich hingedümpelt und man hat mich irgendwie noch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Und das war auch so eine Zeit, wo ich gedacht habe, komm, ich mach's einfach, hab doch nichts zu verlieren. Und das kam dann so gut an. Und es war also wirklich auch über 7 Millionen haben diesen Kampf angeschaut, den ersten schon. Und beim zweiten, den wollte dann Stefan unbedingt nochmal viele Jahre später.
Dann mit deinem Credo zu sprechen, ne? Er wollte unbedingt auch das nicht so stehen lassen.
Ja, er wollte auch Boxweltmeisterin werden, genau.
Er wurde ja auch so angekündigt, ne?
Ja, er wurde so angekündigt, ne? Er möchte gerne Weltmeisterin werden, ja. Im Frauenboxen. Ja, und da kann ich ganz klar sagen, das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber die haben mir so ein gutes Honorar geboten, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht ausschlagen. Also gebe ich offen zu, da war auch Geld ganz klar mit der Grund, weil ich bin eine Profisportlerin und ich muss von meinem Geld bis ans Ende meiner Tage hoffentlich leben können. Ja, und hatte dann auch durch das ZDF noch 3-4 gute Zahltage, bevor ich aufgehört habe. Sodass ich heute wirklich sagen kann, ich habe es geschafft, mit dem Boxen wirklich gut Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann und dass ich auch Geld auf die Seite legen konnte. Und das ist ein großer Luxus. Das können die meisten von den Boxern, Boxerinnen in Deutschland sowieso nicht, können das heute nicht mehr. Ja, also die müssen echt wieder kleine Brötchen backen, weil halt auch die Fernsehsender nicht mehr übertragen. Und das ist ein ganz großes Problem. Weil wenn du ein Boxer bist oder eine Boxerin und musst praktisch noch arbeiten nebenher und zweimal am Tag trainieren, dann leidet irgendwo die Qualität auf Dauer darunter. Zumindest, wenn man mit Gegnern aus dem Ausland, aus Amerika, England sich messen möchte. Da ist halt auch alles professionell. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Ja, das ist wohl wahr. Wie hast denn du reagiert, als jetzt kürzlich verkündet wurde, dass in Deutschland Fußball stattfinden wird?
Ah, ist ganz schwierig. Weißt du, auf der einen Seite durch Corona ist wirklich eine schwierige Zeit, wo man sagt, ja, man sehnt sich wieder ein Stück weit nach Normalität und es ist auch gut, dass den Leuten etwas geboten wird zu Hause. Man kann den Fernseher einschalten, man kann sich Spiele anschauen. Na, Deutschland liebt Fußball und insofern finde ich das auf der einen Seite natürlich gut, dass wieder diese Normalität da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht fair, ja, wenn man an die anderen Sportler denkt, an die vielen Sportarten, die eben keine Millionen und Milliarden Budgets im Hintergrund haben. Ist es gemein, ganz klar. Also ich in meinem Umfeld, die ganzen Kampfsportler, die wissen zum Teil nicht mehr im Moment, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und wenn das noch Monate weitergeht, werden manche aufhören mit Boxen oder auch mit anderen Kampfsportarten. Ich glaube, das ist durchweg in allen Sportarten, ob Leichtathletik und so weiter. Es springen gerade ganz viele Sponsoren ab, weil die selbst kein Geld mehr haben. Also es ist echt keine schöne Zeit im Moment und da muss man wirklich sagen, muss man dankbar sein, wenn man selbst Gott sei Dank noch ein bisschen irgendwie gespart hat, dass man da nicht so sehr zittern muss. Also ich fühle da wirklich sehr mit meinen Kollegen mit.
Ja, ich muss auch sagen, war ja ganz gut, dass Deutschland dann auch dieses Förderprogramm einfach auch auf den Markt gebracht hat und Gott sei Dank einige davon ja auch Selbstständige, Solo-Selbstständige, wie auch immer, profitieren konnten. Ne?
Ja.
Ich meine, das wird sich ja nächstes Jahr zwar in der Steuer niederschlagen, aber letztlich doch gut. Also im Prinzip ist man mit einem blauen Auge jetzt davon gekommen.
Ist so, ja. Ist wirklich so. Und das kann halt auf Dauer auch kein Zustand sein, wenn man sich auf Wettkämpfe vorbereitet und hat immer diesen Druck im Hintergrund und hat diese Sorgen. Also Kampfsport und alle Sportarten haben ja auch viel mit mentaler Stärke zu tun. Und private Probleme, Geldsorgen, das ist etwas, das kann man nicht brauchen.
Nee, ne?
Nee. Ja.
Was ich auch witzig fand bei meiner Recherche, Regina, wir haben ja eins gemeinsam. Obwohl, eigentlich haben wir ganz viele Sachen gemeinsam. Also eine Sache stimmt ja gar nicht, ist ja völlig untertrieben. Aber du hast auch mal Judo gemacht, Kickboxen und Karate.
Ja.
Also bist du eigentlich die geborene MMA-Kämpferin?
Naja, nicht zu vergessen auch Muay Thai. Also ich habe auch mal eine Zeit lang Thai-Box-Kämpfe bestritten. Ja, also diesbezüglich muss ich sagen, habe ich schon die klassische Laufbahn, die Kampfsportlaufbahn durchlebt. Aber ich glaube, ich wäre nicht so eine gute Bodenkämpferin. Und auch das Judo, muss ich sagen, das habe ich wirklich nur ein halbes Jahr gemacht. Das liegt mir nicht so. Also so dieses am Boden und dieses, ich mag es dann doch lieber wirklich.
Auf Distanz?
Ja, nicht unbedingt auf Distanz. Schon eine Kämpferin, die rangeht, aber das Kämpfen am Boden, das hat mich nie so sehr fasziniert, wie jetzt zum Beispiel das Kickboxen, Muay Thai oder auch das klassische Boxen eben.
Hm. Gibt es denn wirklich eine Technik, wo du sagst, oh, das ist meine Technik, damit hole ich jeden auf die Bretter?
Ja, also gefürchtet war eigentlich mein linker Haken. Also das war so meine Spezialwaffe, die ich irgendwie ist ja immer dann durchgekommen und den konnte ich auch aus sämtlichen Lagen schlagen. Ja, also ich war immer sehr offensiv, halt auch mit meiner Größe. Ich bin 1,60, bin klein, meine Gegnerinnen waren oft größer. Und die Serien in Abschluss mit dem linken Haken, das war eigentlich so mein Paradeschlag, kann man sagen. Ja.
Okay, dann werde ich ab sofort auch mal den linken Haken trainieren. Weil du musst mir den mal
was
anzeigen.
Was ist dein Favorite, was du gerne machst in den Kämpfen?
Tatsächlich bin ich ein Jabber.
Ich mag das. Ist auch sehr gut. Ne? Also es ist wirklich, damit kann man ja ganze Kämpfe gestalten.
Ich glaube, ich hatte bis jetzt das Problem als Judoka, dieses so, oh Gott, jemand ins Gesicht schlagen. Das hat sich dann gelegt, als ich das auch abgekriegt habe, weißt du, als ich wusste, aha, alles klar, jetzt habe ich auch, dann willst du es eben und dann machen wir es jetzt mal. Und dann war es auch in Ordnung, aber ich hätte wahrscheinlich früher nie den ersten Schritt gemacht, also den ersten Schlag gesetzt, weil das war mir, da hatte ich zu viel Respekt. Das hat sich natürlich jetzt auch gelegt, ne? Ich mache das ja jetzt MMA seit 2015 und
ja, weil man merkt, wenn man nicht zurückschlägt, ne, dann hat man so, ist nicht so gut, also.
Und ja, meine große Stärke ist natürlich, und das hassen ja auch meine Trainer, ich soll ja immer lang boxen und auf Distanz halten, weil ich eben so groß bin.
Ja, schön groß. Ja. Ne?
Aber ich gehe unglaublich gern rein. Und Clinch und Cage und oh. Nein, du musst lang bleiben, halt die Distanz, box doch einmal, glaub doch einmal an deine Rechte, wenn die kommt. Und naja, da bin ich noch ein bisschen am Üben.
Das war bei mir auch so gewesen, weil ich war oft sehr ungeduldig auch und eben so dieses Kämpfen. Und manchmal ist es aber eben besser, wenn man auch einen Kampf klug gestaltet. Ne? Und da musste ich auch immer so die Balance finden und aber es gibt ja inzwischen auch wahnsinnig viele Kampfpaarungen, jetzt so MMA-Kämpfer gegen Boxer. Und was hältst du davon?
Also es war ja die eigentliche Idee der UFC damals, als es ins Leben gerufen wurde, 93, zu sehen, okay, welche Kampfsportart ist denn jetzt die beste? Also kann man das überhaupt so sagen? Also Boxer gegen einen Sumo-Ringer oder einen BJJler gegen einen Judoka oder was auch immer, ne? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, der eine Boxer hatte einen Boxhandschuh an und auf der anderen hat er nichts angehabt. Und der hat gegen einen Sumo-Ringer gekämpft.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das ist total verschärft. Das waren ja die Anfänge der UFC. Und dann haben sie ja groß beworben, there are no rules. Wo jeder heutzutage denkt, ach du großer Gott.
Ja, also ich denke da jetzt mehr so wirklich noch an Conor McGregor und ne, der hat ja jetzt damals da gekämpft gegen, ja, sag mir.
Nate Diaz?
Dieser Kampf Kickboxer oder Boxer gegen MMA.
Mayweather.
Mayweather, ja. Genau, jetzt haben wir es. Ja, gegen Mayweather. Und das ist letzten Endes war es doch eine große Show, wo jeder viel Geld verdient.
Absolut.
Und das Sportliche ist sekundär, ja.
Ich denke, dass du mittlerweile, also MMA hat sich wirklich, das finde ich, so entwickelt, dass du musst so vielseitig sein, weil sonst, wenn du nur eine Stärke hast, ist halt einfach schlecht.
Ja, also sind für mich auch wirklich die MMAler sind die komplettesten Kämpfer für mich eigentlich, muss man wirklich sagen. Und ich habe da auch Wahnsinnsrespekt davor, weil man muss ja auch alles trainieren. Musst du als Boxer auch, aber trotzdem diese richtige Vielseitigkeit, auch mit dem Bodenkampf.
Genau, ich wollte gerade sagen, die Transition. Du bist am Boden, dann sprawlst du, dann stehst du wieder auf, bist wieder oben, dann gehst du wieder runter. Und auch für deinen Blutkreislauf, dass du nicht schwarz vor Augen wird bei dem permanenten Hoch und Runter gefühlt, dass du da irgendwie stabil bist. Genau.
Ja, die Leute unterschätzen das. Und ich glaube, MMA ist in Deutschland auch nicht so anerkannt wie eben in Amerika. Ne? Also diese Vorurteile, dass das eben eine sehr brutale Sportart auch ist, ne? Und die Kämpfe sind ja meistens auch erst ab 18, ne, die Veranstaltungen, also dürfen nur Erwachsene rein, was ich auch richtig finde.
Findest du MMA brutaler als Boxen?
Sagen wir so, eben der Moment, wenn einer am Boden liegt und du darfst dann eben noch wirklich reinhauen, auf gut Deutsch, das sieht für manche befremdlich aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Hemmschwelle, wo ich sage, das kommt dann doch manchmal noch ein Stück weit brutaler rüber. Aber ich selbst, also für mich ist es eine tolle Sportart. Also ich sehe es wirklich aus sportlicher Sicht, was die Jungs und Mädels da wirklich leisten und finde es toll. Mich fasziniert es.
Man sagt ja auch, genau, das ist genau der Punkt, dieses am Boden. Aber eben unten hast du ja auch noch wahnsinniges Portfolio an Techniken, ne? Die, für ja. die Bodenkämpfer, für die BJJler und Judoka. Ich meine, die sind oft am Boden auch gerade aus der Rückenlage sehr stark, ne? Also klar, es ist immer ein bisschen störend, wenn dann so ein paar Fäuste ins Gesicht kommen oder wohin auch immer. Ja. Aber letztlich kannst du auch am Boden deine Techniken durchbringen.
Absolut. Also ich finde das absolut in Ordnung. Und gerade auch bei der UFC sind ja wirklich Kampfpaarungen, die sind echt ausgeglichen, ja? Und das fasziniert mich auch. Also da hat Dana White wirklich einen tollen Job gemacht.
Hattest du jemals einen MMA-Handschuh an?
Nee. Nur für den Sandsack. Aber ich habe nie MMA-Kämpfe gemacht oder halt auch nicht trainiert.
Also als ich Axel hier sitzen hatte, dann hatte er seine Boxhandschuhe mit, ich hatte den MMA-Handschuh und dann hat er den angezogen. So, oh mein Gott, die sind so dünn. Ey, damit kannst du ja wirklich, ne, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt.
Ja, also im Sperrgewicht ist es schon...
Wenn jemand so wie Axel schlägt mit der ganzen Masse und der Größe.
Ja, ja.
Boah, nee, da möchte ich auch nicht.
Also das ist es ja, was man auch den Leuten verständlich machen muss. Das sind Leute, die sind top austrainiert, ja. Und um da in den Käfig zu steigen, da gehört wirklich Mut auch dazu.
Regina, ich hatte es vorhin nicht gefragt, sorry, ich musste es aber trotzdem nochmal fragen. Du hattest gesagt, dass die Medien dich also ausgequetscht hatten, ob du dich als Boxerin weiblich fühltest oder sexy. Mhm. Wie hast du darauf reagiert?
Wie man mit 17, 18, 19 reagiert, man hat es nicht verstanden. Ich habe die ganze Frage nicht verstanden und habe dann anfangs ganz brav geantwortet, ja doch, ich fühle mich gut, also ist überhaupt kein Problem. Also ich habe immer gemerkt, dass ich für andere etwas ganz Besonderes bin und ich habe auch festgestellt, dass ich in so eine Position gekommen bin, wo ich mich immer so ein bisschen entschuldigen muss, ja, für das, was ich eigentlich mache. Und mit 17, 18 machst du das noch, mit Anfang 20 dann nicht mehr. Und das ist so ein Prozess, wo ich da irgendwann auch gemerkt habe, ich kann es nicht allen recht machen. Am Anfang willst du das noch. Du willst jeden überzeugen. Und ich habe festgestellt, es geht nicht. Es gibt einfach Gegner und die werden es immer bleiben. Die werden das, was du machst, nie anerkennen, weil sie sagen, das ist einfach eine Männersportart und Frauen haben da nichts zu suchen. Ich habe dann wirklich gelernt, ruhig zu bleiben, einfach meine Leistung zu bringen und einfach nicht jeden überzeugen zu wollen. Ja? Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, hey, wo dann meine Kämpfe am Anfang noch im DSF, Deutsche Sportfernsehen, jetzt Sport 1, wo die damals übertragen worden sind, habe ich gesagt, hey, du musst es doch nicht angucken. Mhm. Na, dann wechsel halt den Sender und schau dir was anderes an. Aber diese Frechheit von mir und auch dieses Selbstbewusstsein, das muss wachsen. Du bist als 17-jähriges Mädchen, bist du noch nicht so selbstbewusst. Und ich habe nicht die Zeit bekommen. Ja? Die haben einfach geschrieben, was sie wollten. Ich habe geredet am Anfang, wie mir der Schnabel wächst. Das habe ich ein paar Mal bitter bereut, weil man mir dann die Worte im Mund rumgedreht hat. Mhm. Aber das ist ein Lernprozess. Und ich glaube, letzten Endes hat mich das auch zu dem gemacht, was ich dann heute jetzt auch bin. Man hat verschiedene Phasen des Lebens und du hast es als Frau einfach schwerer in diesem Beruf. Das ist einfach so.
Das heißt, wenn dich heute jemand fragen würde, also Frau Halmig, wie fühlen Sie sich sexy mit Ihrem Sport, was würdest du heute denen sagen?
Ich sage Logo. Also nein, heute ist ja wirklich, die meisten, die kennen mich, die wissen, was ich geleistet habe. Und so unterschätzt und so belächelt, wie ich am Anfang geworden bin, umso mehr Respekt bekomme ich heute. Und da muss ich sagen, das ist wieder ganz toll und das schätze ich auch sehr, weil es war lange nicht so. Und heute verbindet man meinen Namen mit dieser Sportart Boxen. Das ist einfach so. Und das ist ein Verdienst. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen aufwache und denke, oh, wie toll, ja. Aber natürlich bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich da auch Wegbereiterin war. Aber die Mädels und die Frauen, die haben es immer noch schwer. Also selbst mit meiner großen Vorarbeit ist es nicht so, dass die jetzt sich drauf ausruhen können. Also ich kann nur ein Beispiel sein, dass man es schaffen kann. Aber es müssen halt eben auch äußere Umstände wie Management, Geldgeber, Fernsehanstalten, die müssen immer wieder von Neuem überzeugt werden.
Hm. Das heißt, was würdest du jetzt heranwachsenden Kampfsportlerinnen oder überhaupt Sportlerinnen mit auf den Weg geben an dieser Stelle?
Na, ich würde denen schon ganz klar sagen, Hast du dir es gut überlegt? Du brauchst einen ganz langen Atem, du wirst ganz oft unterschätzt werden und du wirst dich immer wieder rechtfertigen müssen. Du wirst nie das Geld verdienen, was die Männer verdienen. Es wird schwierig. Ich will nicht sagen nie. Es gibt ja wirklich einzelne Kämpferinnen, ob in Amerika, Mexiko, sonst was, gerade auch bei der UFC, die sind Superstars, die verdienen inzwischen Millionen. Das muss man auch mal sagen. Also nichts ist unmöglich. Also dafür bin ich ja auch ein Beispiel. Aber es wird nicht einfach. Und es gibt immer zwei Kämpfe. Einer im Ring oder im Cage, wo auch immer, und einer außerhalb. Und das ist halt einfach so. Und diesen langen Atem und diese Power, die muss man einfach mitbringen.
Sag mal, wann war denn eigentlich dein Tag X? Also Tag X ist für mich der Tag, an dem ich realisiere oder feststelle, warum auch immer, ich werde nicht mehr kämpfen. Können oder kämpfen. Wann war denn bei dir der Tag X und wie bist du damit umgegangen?
Also bei mir war es ja dann so, dass die letzten 3-4 Jahre hat ja das ZDF dann übertragen und die wollten mich am Anfang auch nicht, waren auch lange Diskussionen und die haben dann meinen Kampf als Aufzeichnung gezeigt nach dem Hauptkampf. Und das wurde dann nachts um 1 Uhr wurde das dann gezeigt und ich hatte noch einen sehr, sehr guten Marktanteil. Und so rückte ich immer mehr ins Hauptprogramm. Die wollten das wirklich nicht, aber sie sind auch nicht mehr drum rumgekommen. Und irgendwann war ich dann Hauptkämpferin im ZDF und das war natürlich für mich das Größte. Und dann ging es natürlich auch darum, dass ich auch ein bisschen Geld verdiene, was ich ganz viele Jahre lang überhaupt nicht gemacht habe. Und ja, dann habe ich noch ein paar schöne Kämpfe gemacht. Ich habe alles gewonnen und es war halt auch eine Anstrengung. Es war ein großer Kraftakt, immer zu wissen, jetzt kommst du Primetime im Fernsehen, du musst abliefern. Und irgendwann habe ich gesagt, nach ein paar Kämpfen, wo auch die Vorbereitung immer sehr, sehr hart war, jetzt muss man mal irgendwann dran denken, es läuft so gut dass ich auch mal ans Aufhören denken sollte. Ich möchte gern ungeschlagen abtreten, das war so mein Wunsch. Dann habe ich gedacht, komm, ich setze mir jetzt mal so ein Ziel. Ich möchte noch 3 Kämpfe gewinnen. Ich möchte 3-mal noch im zweiten deutschen Fernsehen kämpfen. Möchte noch mal eine gute Börse mitnehmen, dass ich ein Polster habe für nach dem Boxen. Und dann muss es das gewesen sein. Und so habe ich es dann gemacht. Also, und ich war Gott sei Dank auch sehr konsequent dann in meinem Schritt. Also ich habe auch nach meiner Karriere immer wieder mal Angebote gehabt, ob ich nicht doch noch mal boxen möchte. Und da habe ich wirklich gesagt, nein. Also es gibt dann auch kein Comeback mehr. Und da bin ich bis heute dabei geblieben. Weil ich glaube ganz einfach, wenn du dann mal jahrelang draußen bist, dann kannst du nicht einfach an deine Leistung anknüpfen, das geht nicht. Man verliert ja dann auch irgendwann so ein bisschen das Distanzgefühl und die Spritzigkeit. Und jetzt sollen mal die Jungen machen und meine Zeit war. Das war eine schöne Story, eine tolle Geschichte. Und ich hoffe immer noch, dass wir in Deutschland irgendwann wieder die Situation haben, wo der Kampfsport und der Boxsport auch mehr Anerkennung findet.
Wie alt warst du, als du aufgehört hast?
Ich war dann Ende 30, also mit 31 war ich dann fertig mit dem Boxen und muss sagen, seitdem, ich habe immer tolle Angebote gehabt. Ne? Also ich habe dann 2 Staffeln lang eine Abnehmshow moderiert auf Kabel 1.
The Biggest Loser, ne?
The Biggest Loser, ja. Später ging es dann zu Sat.1, aber ich habe das für Kabel 1 gemacht. Dann war ich 7 Jahre lang Markenbotschafterin von einem Fitnessunternehmen, wo ich dann auch Trainer ausgebildet habe und habe mein eigenes Boxcamp entwickelt und habe dann auch verschiedene Shows moderiert und co-kommentiert, Boxkämpfe. Habe heute noch eine eigene Boxsportkolumne, wo ich auch über Kämpfe schreibe. Also du siehst, es lässt einem nicht so nicht ganz los und auch heute verfolge ich noch täglich das Geschehen im Ring.
Ist ja auch wichtig, dass man sich als Sportler dessen bewusst ist, dass es eben auch ein Leben danach gibt. Ich sage das immer so ein bisschen platt, Leben danach, aber es ist ja letztlich so.
Es ist so. Es ist ein anderes Leben und man darf das auch nicht unterschätzen, weil als Kämpfer gehst du in eine Arena, tausende von Leuten jubeln dir zu, es sitzen Millionen vorm Fernseher. Dir muss einfach bewusst sein, dass dieser Applaus nicht mehr da sein wird. Und das sage ich jetzt nicht gerne, aber ich sage es doch, ist oft ein Männerproblem. Das also wirklich, ich kenne viele meiner männlichen Kollegen, die sagen, es ist echt schwierig, ohne diesen Applaus, ja, weil das ist wie eine Sucht. Und das ist ja auch eine Anerkennung, ja, und gerade Männer, die wollen ja auch immer viel Anerkennung und das fällt schon schwer und man muss dann auch lernen, mit kleineren Dingen zufrieden zu sein und die kleineren Dinge zu schätzen. Also das Millionenpublikum habe ich ja heute auch nicht mehr und es ist okay, man muss versuchen, mit sich einfach auch im Reinen zu sein.
Ja, da kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, außer dass ich ja auch einige Freunde habe, die olympische Sportarten machen und die natürlich auch sagen so, jetzt hat sich Olympia einmal verschoben, jetzt habe ich ein Jahr länger in meiner Laufbahn,
ne?
Und es ist krass. Und dann nochmal die Winterspiele. Und wenn die wissen ja auch, okay, das ist sozusagen mein letzter Wettkampf, den werde ich nochmal komplett, also richtig, boah, alles was geht, soak it in. Und dann war es das eben. Und ich glaube, dass es wirklich, wirklich schwer ist.
Das ist wirklich schwer. Und wenn man dann denkt, ne, zum Beispiel bei einem Weitsprung oder sonst was, ne, da hast du nur diese eine Chance. Und am Tag X, um die und die Uhrzeit, hast du wirklich nur diese paar Sekunden, die alles entscheiden. Und das ist wirklich krass. Und ich kenne da echt einige, die da auch scheitern, weil der Druck zu groß ist. Ja? Also... ja, das ist schon eine Faszination an sich.
Also ich habe es immer bei mir gemerkt, nach den großen Kämpfen, weil wir hatten ja immer diese Turnierform, ne? Du musst ja jeden Tag kämpfen, jeden Tag dein Gewicht bringen.
Ja.
Und wirklich dann, ich bin immer danach so krank geworden. Also ich weiß noch, als ich in Bahrain Weltmeister wurde, ich habe so schlimm, ich war Wochen, 3-4 Wochen war ich so
krank. Ja, das ist ja dann auch wirklich, wenn man jeden Tag das dann nochmal abrufen muss. Das ist ja dann wirklich nochmal was ganz anderes und auch noch das Gewicht halten muss.
Kaum essen, genau. Und dann hast du ja Blessuren und dann kämpfst du weiter. Und aber auch dann diese Erleichterung, dieses Gefühl, du hast es jetzt geschafft und der Körper denkt sich, juhu, endlich. Jetzt kann ich mich mal ausruhen. Ne? Also.
Das war bei mir auch immer so. Also direkt nach dem Kampf ging es mir noch gut. Und so 1-2 Tage später, so wenn dann die ganze Last auch genau abgefallen ist und dann spürst du auch deinen Körper und alles, was wehtut. Ja, das macht man ja in der Nacht eigentlich noch nicht, weil man so viel Adrenalin hat.
Ja, man ist ja so drin, das ist ja wirklich ist eine Droge. So, ich möchte nicht, dass die Nacht aufhört.
Nee, ist wirklich so. Also ich wurde ja auch direkt nach dem Kampf, wenn ich schon einen Cut hatte, ich hatte noch so viel Adrenalin, konntest du ohne Betäubung nähen, alles. Ich war wirklich so drauf in dem Moment,
Was waren eigentlich deine schlimmsten Verletzungen? Kann man das so resümieren?
Na, ich muss sagen, ich bin da ganz gut davon gekommen. Also ich hatte mehrere Nasenbeinbrüche. Das habe ich dann später dann auch beim Schönheitsdoc, habe ich mir dann die Nase richten lassen, weil ich habe auch nicht mehr richtig Luft bekommen. Und ansonsten Cut-Verletzungen, ne? Also entweder hier oben, unterm Auge. Das hat dann in Las Vegas auch ein Schönheitschirurg geklammert, dass man das nicht so sieht. Und Muskelfaserriss hatte ich. Dann immer Probleme mit den Gelenken, weil mein Handgelenk doch recht schmal ist. Ja, das sind so diese Begleiterscheinungen, aber ich glaube, das ist im Kampfsport ganz normal.
Geht es dir denn jetzt körperlich besser, wo du quasi nicht mehr den Leistungssport machst?
Ja, also mein Körper hat sich schon regeneriert. Und natürlich... darf man auch nicht vergessen, es gibt nicht mehr diese vielen Schläge auf den Kopf auch. Ne? Ich hatte oft auch im Sparring durch Universum Box Promotion, die haben mir das ermöglicht, die besten Sparringspartnerinnen auch aus Amerika zu holen. Und ich musste nur mit dem Finger drauf tippen, habe gesagt, oh, das ist eine geile Kämpferin, die hätte ich gerne. Na, war einfach das Geld da und man hat die dann aus Mexiko, Amerika, sonst wo einfliegen lassen, Kanada. Und das war aber dann wirklich auch eine harte Zeit, die Sparringsphase. Da bin ich echt oft abends nach dem Training da gesessen und habe gedacht, oh, mein Kopf, ey. Also das ist schon wirklich, das vermisse ich nicht mehr so sehr. Aber das Adrenalin, ja, das bleibt. Also du wirst auch feststellen, wenn du mal irgendwann mal nicht mehr kämpfst, es wird nichts Vergleichbares geben wie so ein Kampf.
Ich habe mit einem Freund gesprochen, der ist auch MMA-Kämpfer gewesen. Er meinte, du, die zwei krassesten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Erstmal MMA-Kämpfen, zweite Geburt meines Sohnes.
Okay.
Und das von einem Mann zu hören, fand ich schon ein bisschen aufregend zu sagen, okay, dass er sagt, dass es die aufregendste Sache war, dabei hat ja die Frau eigentlich den Job gemacht.
Eigentlich ja, aber die Männer fühlen ja immer dann mit und werden auch mit dick manchmal. Also ich bin keine Mutter, aber ich kann es mir schon vorstellen natürlich, dass das auch ein ganz besonderes, einschneidendes Erlebnis ist. Nur ob man das so mit dem Adrenalin vom Kämpfen vergleicht.
I don't know.
Also ich habe mal einen Fallschirmsprung gemacht, einen Tandemsprung und das war auch sehr aufregend. das hat mir auch gut gefallen.
Das würde ich übrigens nie im Leben machen.
Nee?
Ich habe mal Paragliding gemacht. Ja. Das fand ich dann irgendwann doch cool. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht freiwillig da rausspringen aus der Kiste.
Also Paragliding ist ja dann noch so die schöne Variante, ne? Aber halt wirklich rausspringen. Aber ich hatte ja gar keine andere Wahl. Mein Partner, der ist einfach gesprungen. Der hat gesagt, jetzt noch 3, 2, 1. Ich konnte nicht mehr Nein sagen. Aber es war schon toll.
Aber ich kann mir das vorstellen, dass es unglaublich befreiend ist, wenn du dann denkst, ich falle hier und ich würde eigentlich nur noch schreien wollen, um irgendwie dem Gefühl irgendwie.
Das ist schon toll. Also musst du mal machen.
Ja? Ich habe immer das Gefühl, die Technik versagt dann vielleicht oder so.
Nein.
Nein, aber weißt du übrigens zu diesem Thema Sexiness und Weiblichkeit und was auch immer, ich werde ja auch hart unterschätzt. Und ich finde es auch mittlerweile fast ein bisschen lustig. Aber dann kommt ja immer noch die Frage, naja, und was ist jetzt mit der Familienplanung und Kinder? Und überhaupt, ich so, ist ja in meinem 5- bis 7-Jahresplan nicht enthalten, dankeschön.
Ja, hast du auch recht. Ja, man, wir Frauen, wir dürfen uns da einfach keinen Druck mehr machen. Und wir sind jetzt da angelangt, wo wir Frauen dieses Selbstbewusstsein haben und sagen können, nein, wir müssen nicht unbedingt Mutter werden. Und falls ich es nicht werde oder falls ich nicht heiraten werde, bin ich trotzdem normal. Also ne, es gibt so viele verschiedene Lebensmodelle, die einem erfüllen können. Aber die Leute denken eben immer noch in Schubladen. Und wenn du natürlich dann noch so eine Kampfsportlerin bist, dann bist du natürlich ein gefundenes Fressen. Weil wenn du dann nicht verheiratet bist und hast nicht gleich jetzt sofort den Kinderwunsch, dann ist irgendwas komisch mit dir.
Hm. Ja. Oder dass man dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, man wird ja in so viele Schubladen gesteckt.
Ja, oder wenn du gut aussiehst, weiblich bist, ne, dann bekommst du wieder so ein bisschen dieses Püppchen-Klischee vielleicht und die kann vielleicht dann doch nichts. Ja, das ist schon. Aber ich muss gestehen, ich wäre mit Sicherheit nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht ein weiblicher Typ gewesen wäre. Das mag ich behaupten und das macht mich irgendwo auch traurig. Also ich hatte eine Kollegin, eine ganz tolle Boxerin auch aus Holland und der sagt, die sah aus sehr maskulin von ihrem Typ, kurze Haare, sehr muskulös auch und war halt ein sehr derber Typ. Und der wurde dann gesagt, man kann sie nicht vermarkten. Also das dürfen wir nicht unter den Tisch kehren. Es ist schon so, wenn man Erfolg haben möchte im Boxsport, dann am besten ein bisschen weiblich aussehen. Ja, das ist leider so.
Apropos weiblich, ich habe es mich ja fast gar nicht getraut anzusprechen, aber es sind einfach auch schöne Bilder. Du warst zweimal im Playboy.
Ja.
Und ehrlich gesagt habe ich mich auch gefragt, wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich in Playboy gehe, würde ich, glaube ich, ablehnen.
Mhm.
Aber erst jetzt, weil ich glaube, da bin ich noch nicht, wo du warst, als die Bilder von dir entstanden sind. Weißt du, was ich meine? Man darf nicht gleich anfangen da in so
einer. Nein, darfst du auch nicht. Genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man so etwas macht, dann sollte man schon erfolgreich sein, das bist du. Aber du bist noch nicht ganz so bekannt, dass jeder weiß, dass du jetzt die Julia Dorni, die MMA-Kämpferin schlechthin bist in Deutschland. Und es wäre dann kontraproduktiv, wenn man zuerst deine Playboy-Bilder kennt und dann deine Kämpfe. Und das ist eine ganz wichtige Reihenfolge. Es ist leider bei uns Frauen so, wir müssen uns doppelt beweisen und wir wollen ernst genommen werden. Und das können wir natürlich nicht, wenn wir gleich mit erotischen Bildern anfangen, weil dann bist du so das Playboy-Hasi.
Mhm.
Und das wollen wir ja auch nicht. Und deswegen, ich habe das gemacht, wo ich schon lange Weltmeisterin war und wo ich dann auch schon so zumindest von dem Boxpublikum die Anerkennung hatte. Und bei mir war das einfach so, hey, jeden Tag, ich war immer verschwitzt. Wenn ich im Fernsehen übertragen wurde, ich sah beschissen aus, ja. Wirklich da mit den Haaren zurück, ungeschminkt, ein roter Kopf. Andere gehen ins Fernsehen und sehen verdammt gut aus. Wir Kämpferinnen eben nicht. Ne, weißt du ja, und dann eben noch Vaseline im Gesicht und alles. Also wirklich nicht schön. Und ich sehnte mich einfach mal danach, auch schöne Bilder zu machen, mich fraulich zu zeigen. Das kommt als Boxerin im Alltag auf jeden Fall zu kurz, weil du einfach von Montag bis Samstag rennst du in deinem Trainingsanzug rum, bist im Prinzip nie geschminkt, einfach immer praktisch die Haare zurück zu einem Knoten. Und das war dann einfach schön, wo ich gesagt habe, hey, ja, doch, ich hätte Lust zu.
Ja, geht mir ehrlich gesagt auch so. Ich bin ja auch, also oft einfach so unterwegs, ne? Einfach, ja, wie du gerade beschrieben hast. Und deswegen finde ich es so, so schön, wenn man mal so Veranstaltungen hat, wo man irgendwie eingeladen ist, Sportlehrung oder was auch immer, wenn man, genau, dann einfach
man
da ist.
Man bleibt ja Frau, ja, man bleibt Frau, das vergessen viele. Ja.
Und wenn dann so welche kommen, ja, wer ist hier? Ach, das ist die MMA? Oh Gott, nee.
Ja, ja.
Ne? Das kann ich mir bei dir ja genauso vorstellen. Das bei ist die Regina, so, das ist die krasse.
Ich habe mich dir viel größer vorgestellt und viel muskulöser. Im Fernsehen siehst du viel breiter aus. Ja.
Ich habe heute nur ein, ja, kleinen Bizeps-Kostüm an. Also mein kleines Bizeps-Kostüm an. Ich finde, das ist ehrlich gesagt, aber nicht natürlich stolz drauf. Dieser Körper kommt ja nicht einfach, weil ich jetzt Fitness mache. Das so ist ein Körper, es, der ist hart gegrindet. Natürlich hat er auch seine Spuren und, genau, seine Wunden mitgenommen. Aber er sieht so aus, weil er einfach hart geschliffen wird. Tag für Tag, mehrmals
so ist
am Tag.
Es. Und wir müssen aufhören. Das ist auch so ein Frauenphänomen, dass wir uns immer entschuldigen. Ja, also ich halte ja auch Motivationsvorträge bei Firmen, auch oft bei Frauen, wo ich so ein bisschen über meinen Weg erzähle, wo ich dann auch sage, bitte, liebe Frauen, hören Sie auf, sich immer zu entschuldigen und glauben Sie auch mal an sich. Und wenn etwas gut ist, wenn man etwas gut kann, dann darf man das auch mal sagen. Ja, dann darf man auch mal sagen, ich kann das ganz gut. Ja, ohne dass es arrogant wirkt. Und wenn du einfach einen guten Körper hast, dann kannst du auch sagen, das ist ganz viel Arbeit und ich bin stolz auf meinen Körper, ohne dass es irgendwie jetzt blöd klingt.
Jetzt muss ich an dieser Stelle auch ehrlich mal was zugeben. Das ist ja auch bei uns so mit den Gewichtsklassen. Mhm. Da geht es uns ja als Kampfsportler wahrscheinlich genauso wie Ballerinas und, mhm, naja, wo eben Gewicht eine Rolle spielt oder Schwimmerinnen. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann auf die Kämpfe abgenommen habe, ne, um mein Kampfgewicht zu... Waren ja nicht, sind ja immer nur so 4 Kilo, aber ja, es ist trotzdem harte Arbeit. Das ist so,
ja,
hart.
Ja, war bei mir auch so immer, wenn die 3-4 Kilo, mhm, nach unten... Mhm. Ne?
Und dann... Sie findest du dich vorm Spiegel, also du bist innerlich leer, dir geht's gar nicht gut. Ja? Aber du findest dich vorm Spiegel, sagst du so, wow, krass, also Respekt. Mhm. Wenn aber dann der Körper nach dem Wettkampf wieder in seinen normalen Status zurückkommt, mhm, dass man, wie man innerlich eigentlich kaputt geht, wenn man sich denkt, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin jetzt, also man fühlt sich ja super adipös. Man fühlt sich ja wirklich, also nicht, mir geht es zumindest so, und ich weiß manchmal, also ich habe natürlich... ein gutes Mindset und kriege mich dann auch immer wieder hin. Und am Anfang, wenn du durch Diät ja auch sowieso wenig isst und immer Low Carb und so, deinem Körper einzugestehen, er hat die Leistung jetzt abgerufen, die er abrufen sollte. Und jetzt darf er auch wieder belohnt werden. Also,
ja,
dass er
das
einfach Kost kriegt.
Das ist so eine Sache, die wirklich mental an einem zehren kann. Das wissen viele gar nicht.
Ah, das sehen ja auch die Leute nicht. Die,
nein,
sehen ja nur den Kampf. Die sehen ja nicht, was dahinter schon vom Kampf passiert ist.
Ja, ich denke da echt an Arthur Abraham. Ne? Der nimmt ja nach dem Kampf als wirklich 8 bis 10 Kilo innerhalb von 2 Wochen wieder zu. Ne? Der schaufelt dann die Bratkartoffeln rein bei Mama. Da ist er ja echt gnadenlos. Und, aber du hast recht. Es ist wirklich so ein bisschen gestörtes Verhältnis vom Körper, weil man immer dieses Auf, Ab, Auf, Ab. Und ich muss auch sagen, das hat nach meiner Karriere, hat es echt mal auch ein bisschen gedauert. Das hat mich meinen Stoffwechsel total kaputt gemacht. Also ich muss heute, brauche ich nur ein Stück Kuchen angucken, habe ich es schon drauf. Also es ist wirklich, weil der Körper, der war irgendwann gewohnt, dass er seine Dosis Sport bekommt. Mhm. Und da musste ich jetzt auch erstmal lernen, runterzufahren. Ne? Also ich trainiere heute auch noch, aber ich trainiere vielleicht noch 3-mal die Woche oder so und nicht mehr 2-mal am Tag. Das ist also schon ein Unterschied. Und da muss der Körper sich schon umstellen, auf jeden Fall. Und es ist wirklich nicht gut, was wir teilweise mit unserem Körper betreiben.
Wie geht's denn dir manchmal, wenn du dann alte Kampffotos von dir siehst und dich mit sozusagen jetzt vergleichst? Denkst du dir dann so, geil oder?
Naja, ich hätte halt schon gerne nochmal 2-3 Kilo weniger und ich achte auch auf meine Ernährung. Aber ich bin nicht mehr so streng. Also ich verbiete mir
Wir
das
sind
nicht
wirklich
mehr.
Streng, ne? Wir
ja,
sind ja
wir
richtig
sind
streng.
Sehr streng, ja. Und ich gehe halt jetzt heute auch echt gerne mal zum Italiener. Ich esse gern Pasta. Ich gehe mit meinen Mädels auch mal gern eintrinken. Das habe ich ja früher alles nicht gemacht. Und ich bin da wirklich etwas lockerer geworden. Natürlich, irgendwann denke ich dann auch wieder, oh, du, jetzt musst du aber mal ein paar Tage, ne? Musst du jetzt mal wieder ein bisschen mehr trainieren und lässt du mal mehr die Kohlenhydrate weg. Das mache ich schon, aber ich mache nicht mehr diese strenge Diät. Also das, ich versuche mich wirklich auch so zu akzeptieren, wie ich bin. Und das ist auch kein Spruch. Aber wenn es zu viel wird und ich fühle mich nicht mehr wohl, wenn ich merke, ich werde unleidlich, dann sage ich, dann musst du halt auch wieder ein bisschen weniger essen.
Nee, aber das ist ja auch, ich finde, das ist ja auch ein guter Kompromiss. diese Unleidlichkeiten zu sagen, ich möchte mich schon wohlfühlen. Also ich muss auch sagen, ich fühle mich, wenn ich so 68, 69 wiege, das ist ja so irgendwie dazwischen, zwischen meinem Normalgewicht und Kampfgewicht, da fühle ich mich richtig gut. Das davor, das danach ist zu abgemergelt, weil der Prozess, da hinzukommen, um so auszusehen, es ist so eine massive Dehydration, es ist so wenig zu essen, dass der Körper überhaupt dahin kommt,
Ja. Also es ist bei mir ganz lustig. Das Erste, wo ich immer Gewicht verloren habe, ist wirklich am Po und an der Brust. Ja, also fragen mich heute viele, ey, sag mal, hast du irgendwie was an deinen Brüsten machen lassen? Nein, ich esse wieder.
Ich habe nicht mehr so eine krassen Brustmuskeln wie früher. Weil der Brustmuskel, der Pectoralis, der macht ja wirklich viel. Der macht ja eine völlige Formveränderung, kann man ja auch sagen. Also das ist ja.
Also ich war dann zum Schluss echt dann wieder flach wie ein Brett.
Na, aber ist ja gut zu wissen, dass das alles...
das wandert alles dann.
Ach, Regina, das ist ja schön. Ja. Nee, ich finde es wichtig, dass Frauen das auch mal wissen, wenn sie das hören, dass das nicht alles immer nur super einfach ist. Es ist nicht einfach. Und es ist auch, braucht wirklich ein vernünftiges Mindset. Es gibt ja so viele, die dann anorektisch werden, sich einreden, sie haben gar keinen Hunger. Und dann sagen, ich esse ja schon so wenig. Aber das ist auch genau falsch. Ey, du musst ja weiter essen, dass der Körper weiter verbrennt. Du musst halt so nur das Richtige essen. Ja. Und das ist so ein Trugschluss. Und obwohl wir das alles wissen, so glykämischer Index von Nahrungsmitteln und so weiter, machen wir immer wieder manchmal dieselben Fehler.
Ja, ist so.
Und es ist eigentlich so blöd, dass man da nicht rauskommt aus diesem Teufelskreis.
Ja, Mensch.
So, ich habe jetzt nochmal 10 schnelle Fragen an dich. Mhm. Okay, und los. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hund oder Katze?
Hund.
Haus oder Wohnung?
Wohnung.
Beides wäre gut.
Beides wäre gut. Das macht zu viel Arbeit.
Fahrrad oder Auto?
Inzwischen auch gerne Fahrrad.
Bahn oder Flugzeug?
Bahn.
Weiß oder schwarz?
Schwarz.
Halb leer oder halb voll?
Halb voll.
Bar oder zu Hause?
Gern auch zu Hause.
Pumps oder Sneakers?
Wunschvorstellung immer Pumps, Realität meistens Sneakers.
Job oder Familie?
Familie geht immer vor.
Wasser, still oder Sprudel?
Still.
Joggen oder Radeln?
Radeln.
Fitnessstudio oder Hometraining?
Corona-bedingt Hometraining, aber ich gehe gerne auch ins Fitnessstudio.
Ich hatte das Thema nämlich auch mit Axel. Der sagte, du, ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen, das funktioniert nicht. Da gucken Leute immer noch, wie viel ich in der Bank drücke und dann kriege ich blöde Sprüche. Ja. Und da sage ich, nee, dann gehe ich lieber zu Hause irgendwas machen.
Das ist wirklich so. Und das war bei mir auch immer so. Ich würde auch heute gerne noch ab und zu mal ins Boxtraining gehen. Aber das geht einfach
nicht. Weil jeder dich herausfordern will,
was? Das sind dann 50 Leute, die sagen, ich möchte mit dir trainieren. Und damit sie einfach mal sagen können, wenn sie mich einmal erwischt haben, ich habe der Hall mich eine reingehauen. Ne? Das ist wirklich schwierig.
Da musst du mit ausgewählten Leuten, so wie mit Sophie Alisch oder mit mir oder so. Da passiert es nicht.
Ja, ja.
Ich weiß nur, als ich hatte dich ja auch gefragt, ob wir mal sparen. Dann sagst du, nee, auf gar keinen Fall. Ich will nicht rückfällig werden.
Ja, aber, das stimmt wirklich. Die Konsequenz. Dann kommt wieder dieser Wettkampfmodus. Ich bin wirklich in allen anderen Dingen bin ich total relaxed und du kannst mich in jedem Gesellschaftsspiel schlagen und was weiß ich, ist mir alles wurscht.
Aber nicht im Sport.
Sobald geboxt wird, bin ich dann wieder so, muss. Und das möchte ich eigentlich verhindern, ja. Also ich habe da meinen Frieden gefunden und ich weiß, wie das ist, wie sich manches dann auch so hochschaukelt. Ne? Und dann ruckzuck ist man wieder drin.
I feel you zu 100%. Ja. Also ich weiß genau, ich bin so ein Freak, wenn ich Beachvolleyball spielen gehe. Oh mein Gott, da könnte ich mich ja auch, wie ich mich freue, wenn ich so richtiger voller Inbrunst. Aber es ist, und ansonsten eigentlich kaum, wirklich beim Beachvolleyball tatsächlich. Ja. Oder, das war es eigentlich wirklich, Bowling ist auch so lustig, wenn man immer alle diese Techniken machen. So. Was ist denn eigentlich für dich eine typische Männer- oder eine Frauensache?
Oh Gott.
Oder findest du den Vergleich einfach total doof?
Ich finde den Vergleich einfach doof, aber jetzt im Moment habe ich gerade so ein Bild. Ich sehe den Mann am Grill, die Frau bringt den Salat. Ist doch so, oder? Ja. So Grillen ist so die Männerdomäne und die Frauen, die machen immer die Beilagen.
Genau, also und die Männer beschweren sich, weil wir grillen. Was brauchen wir? Fleisch.
Ja.
Kein Besteck, nichts. Und die Frauen mal mit dem Salat.
Ja, mit dem Salat.
Dabei essen sie den auch gerne.
Genau.
Was ist deiner Meinung nach eine Heldin? Bist du eine Heldin?
Nein, das würde ich nicht sagen, dass ich eine Heldin bin. Eine Heldin ist für mich, egal ob Mann oder Frau, da möchte ich gar nicht unterscheiden. Einfach der Mensch, der sein Leben bestmöglichst meistert und auch mal nach rechts und nach links schaut, auch auf seine Mitmenschen und auch sich um seine Familie kümmert, der einfach alles unter einen Hut bekommt und mit sich im Reinen ist. Das ist für mich ein Held, oder auch jetzt in dieser Krise, sich um andere Menschen zu kümmern, ob im Altenheim oder sonst so. Also da bin ich wahrlich kein Held. Das sind dann wirklich andere, nämlich die, die meistens in der zweiten und dritten Reihe stehen und nicht vorne ganz im Fokus sind.
Aber du weißt schon, dass ja auch Leute zu dir aufschauen und sich an dir orientieren. Das heißt, wenn du das vorlebst, dieses Heldinnen-Dings, dann gucken auch viele Leute dahin und nehmen sich das ja auch zu Herzen.
Ja, als Sportlerin finde ich das auch schön und das sind tolle Komplimente und das weiß ich auch zu schätzen. Und auch kommen auch immer wieder junge Mädchen, die sagen, ich möchte das auch mal können. Dann finde ich das echt schön. Ja, aber das würde ich sagen, da bin ich vielleicht schon ein Vorbild, aber keine Heldin. Also Heldinnen sind dann nochmal eine andere Kategorie.
Was ist denn eigentlich dein Lebensmotto?
Ach, also bei mir ist wirklich so, zu meiner aktiven Zeit war immer mein Motto, wenn ich mal zurückgehe, dann wirklich nur um Anlauf zu nehmen. Ja, das war also so immer meine Devise. Und heute ist es wirklich so, der alte Spruch, Leben, Leben lassen. Also lass doch jeden das machen, was er möchte. Und ich verurteile da niemanden. Und es gibt auch nicht mehr dieses Schwarz und Weiß. Man muss einfach ganz viele bunte Farben zulassen können. Und es ist so schön, dass nicht jeder gleich ist.
Oh ja, Diversität.
Ja.
Was verstehst du eigentlich unter Women Hit Harder?
Na, was ich darunter verstehe.
Aber das muss ja irgendwas auslösen in dir, oder? Wenn du das so siehst.
Ja, also die Frauen sind im Prinzip wirklich das starke Geschlecht, weil sie alles doppelt und dreifach tun müssen, um sich zu beweisen. Und Frauen sind wunderbar, aber ich mag auch Männer. Das muss ich wirklich in dem Atemzug immer sagen. Also ich lasse mich nicht gerne in die feministische Ecke stellen. Ja, das war also auch mal eine Zeit lang so, die so als Emanze des Boxens. Das bin ich absolut nicht. Und ich muss sagen, ich habe zum Großteil mit den Männern ganz tolle Erfahrungen gemacht. Auch da war es manchmal mit Frauen schwieriger. Im Sport, gerade auch mit anderen Boxerinnen, weil da will halt auch jede die Beste, die Schönste, die Tollste sein und das ist nicht immer einfacher als Frau, aber ja, die Frau ist für mich schon das stärkere Geschlecht.
Aber ich bin da, witzig, ich bin da wirklich auch bei dir, wir haben ja auch unsere Männer lieb und wir freuen uns ja auch, dass es die gibt, wir haben tolle Väter, im besten Fall Brüder oder auch Freunde, ne, Kumpels. So. Und ohne sie will man ja auch nicht. Aber letztlich geht es schon darum, was du gesagt hast. Und das kann ich auch wirklich zu 100% unterschreiben, dass man sich als Frau immer auf mehreren Arten und Weisen etablieren muss, zeigen muss, dass man es drauf hat, wie du vorhin auch gesagt hast. Also das ist wirklich so.
Und aber die starken Männer, die akzeptieren das auch.
Genau, genau.
Meistens die Männer, die voll im Leben stehen, die erkennen das auch an und sagen, ja, die Frauen, die müssen wirklich immer doppelt und dreifach und hab da wahnsinnigen Respekt vor. Also da kenne ich wirklich viele Männer, die das auch so anerkennen. Also das muss ich echt sagen.
Ja, das stimmt auch. Absolut. So, jetzt die vorletzte Frage. Was sind eigentlich die drei Grundnahrungsmittel, die du immer zu Hause hast?
Okay, wirklich Salat, ich esse gerne Salat, nicht weil aus Diätgründen, sondern ich versuche immer frisch zu kochen und Salat ist also immer bei mir zu Hause. Pasta, Nudeln esse ich sehr gerne, die sind also im Prinzip auch immer zu Hause. Und was nicht so gut ist, Cola Zero. Das ist so eine Schwäche von mir. Ich trinke gerne mal eine Cola Zero. Ist das jetzt schon Werbung?
Ey, aber ich auch. Ich habe die auch immer da. Ich finde das auch irgendwie ganz
nicht
lecker.
Nicht Light, Zero.
Nee, genau, die Cola Zero schwarze.
Und ich trinke zwar wirklich zu 80% Wasser, aber zwischendurch.
Braucht man auch mal mit Geschmack.
Ja.
Was ist eigentlich dein geheimes Talent?
Oh je, ich glaube, das ist so geheim, dass ich es selber noch nicht entdeckt habe. Ich weiß es nicht. Na, geheimes Talent, weiß ich nicht. Ich bin eher so, dass ich von jedem ein bisschen kann. Also, dass ich noch mal etwas so gut konnte wie jetzt Boxen oder auch so Sport an allgemein, wo ich einfach sehr gut aufgestellt bin, das konnte ich, ich glaube, da konnte ich nichts mehr so gut. Also, dass ich jetzt sagen kann, das ist weltmeisterlich. Von allem so ein bisschen.
Ja. Was ja auch gut ist.
Was ja auch okay ist, ja.
Ach, Regina Heimich, ich danke dir sehr, dass du da warst. Leider ist die Stunde auch schon wieder um. Man mag es immer kaum glauben. Deswegen gehören dir die abschließenden Worte, wenn du magst.
Ja, also es hat mich sehr gefreut, dass ich mich mit dir unterhalten durfte. Und als du mich gefragt hast, war für mich auch klar, dass ich zu dir komme. Weil, wie du eben schon erwähnt hast, wir haben so einen ähnlichen Weg. Und ich glaube, du stehst jetzt genau da, wo ich vor ganz vielen Jahren stand. Nämlich, du bist gut in dem, was du tust. Es muss jetzt einfach nur noch einer breiten Masse bekannt gemacht werden. Eben auch im MMA-Sport, der auch immer wieder noch in Deutschland um Anerkennung kämpft. Und deswegen weiß ich, was du da gerade auch für einen Kraftaufwand betreiben musst. Und deswegen hoffe ich auch, dass dein Podcast, dass es ein großer Erfolg wird. Und wollen wir dich da unterstützen. Und ich wünsche dir auch alles Gute.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. In diesem Sinne auch nochmal an Berserker Kaffee, die uns den hier zur Verfügung stellen. Der stärkste Kaffee der Welt.
Schmeckt übrigens sehr lecker.
Das
habe ich vorhin schon getrunken.
Sehr gut. Das werde ich mal weiterleiten, beziehungsweise das werden Sie ja auch hören. Und Regina, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Dankeschön.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.